alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sag dir Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht es um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Mega schön, dass du da bist. Heute spreche ich mit euch im Hi Baby Podcast über unsere ganz persönlichen 6 Essentials für eine gelungene Partnerschaft mit besonderem Kind. Wieso sage ich das jetzt so explizit mit besonderem Kind? Ich meine, Eltern sein und Liebespaar bleiben, wie ist das eigentlich möglich? Wie kann man das gut hinbekommen? Ist ja ein Thema, das ganz viele Eltern bewegt. Wie können wir weiterhin stabil zusammen als Team agieren, als Liebespaar auch und nicht nur noch so als Orga-Team uns die Bälle hin und her werfen? Und trotzdem ist es nochmal herausfordernder, finde ich, und zeigen übrigens auch Studien, dazu gleich noch mehr, wenn man gemeinsam ein Kind mit Behinderung hat und Kinder mit einer Neurodivergenz, die zählen ja auch damit rein, also ein Kind im Autismus-Spektrum, Kind mit ADHS, einfach Kinder, die Besonderheiten mitbringen, da sind dann eben auch die Herausforderungen einfach nochmal besonders, sage ich jetzt mal, unvielfältig. Von organisatorischen Hürden, einer wahnsinnigen Bürokratie, die da noch als Mehraufwand dazukommt, bis hin zu ständigen täglichen emotionalen Mehrbelastungen. Da ist es gar nicht so selbstverständlich, als Paar an diesem Mount Everest an Aufgaben nicht zu zerbrechen oder daran zugrunde zu gehen. Und deswegen war es mir mal wieder ein Bedürfnis. Ich habe mir gedacht, eigentlich spreche ich viel zu wenig darüber und sollte das viel häufiger auch thematisieren, wie man das Ganze auch als Paar bewältigt, und weil es ist so wichtig, finde ich. Es ist so elementar wichtig, dass die Partnerschaft funktioniert und dass die einen Mehrwert bietet als noch mehr, noch mehr Belastung und noch mehr Stress. Also wie haben wir es geschafft, dass wir immer noch als Paar zusammen sind? Denn selbstverständlich ist das nicht. Und deswegen habe ich in der letzten Folge gesagt, ich habe mir 5 essentielle Bausteine rausgepickt, weil ich wollte es auch nicht so lang machen. Ich dachte mir so, komm Isa, reduzier es auf die 5 wichtigsten. Es sind jetzt doch 6 geworden, aber ich hoffe, dass ihr auch damit klarkommt. Also die 6 essentiellen Bausteine, die wirklich uns ganz individuell als Paar helfen, in der Verbindung zu bleiben, mehr schöne als schlechte Momente zu erleben, trotz und vielleicht auch gerade wegen unserer besonderen Umstände. Und als Spoiler vorab, und das möchte ich einfach euch gleich nochmal so, ja, direkt vor den Latz knallen, damit es euch auch nochmal so gedanklich hier reinholt, wie wichtig das Thema ist. Es gibt eine Studie aus den USA, die zeigt, dass sich Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum doppelt so häufig scheiden lassen als Eltern, die kein Kind im Autismus-Spektrum haben. Und ich habe auch mehrfach ich habe es zuerst von einer Freundin gehört und es dann auch gegoogelt und immer wieder gelesen, dass es eine Studie gibt, die besagt, dass sich 80% aller Paare mit Kind mit Behinderung trennen, weil die Belastungen einfach zu hoch sind, weil der Alltag zu turbulent ist und zu wenig Paarzeit bleibt. Also, was hilft uns und meinem Mann, also wir und meinem Mann, uns und meinem Mann, nein, was hilft meinem Mann und mir, dass wir weiterhin zusammen sind? Und aktuell würde ich mal sagen, dass wir sogar verbundener sind als je zuvor. Das erfahrt ihr jetzt in der Podcast-Folge. Und bevor wir reinstarten, möchte ich nochmal diesen Moment nutzen für den gemeinsamen Check-in. Auch für mich und für dich und für dich. Für uns als Gemeinschaft hier einfach mal im Hier und Jetzt anzukommen. Das heißt für mich Antennen einfahren. Sich einfach, ja, seiner selbst bewusst werden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal kurz die Augen schließen. Den Atem beobachten. Die Schultern nach hinten, unten rollen. Oder einfach mal so ein bisschen, ne, mal so die Schultern durchdehnen. Sich mal so räkeln wie eine Katze. Sich einfach mal so einmal kurz was Gutes tun. Ich stelle mir gerade so vor, wie es eine mit so Kopfhörern irgendwie in der Küche gerade macht, eine von euch. Und das Kind dann so, hey Mama, was machst du? Ich kümmere mich gerade um mich selbst. Das ist übrigens eins der wichtigsten Dinge, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können, finde ich. Im Heute, in dieser Gesellschaft, hier und jetzt, wie wir sie leben, finde ich das eins der absolut wichtigsten Tools, Selbstfürsorge. Sollen unsere Kinder ruhig ganz oft sehen, dass wir uns um uns selbst kümmern. Also, dann atme einfach mal ganz tief und entspannt in deinen Bauch ein und halt gern mal die Hände auch einfach so über deinen Bauchnabel ganz entspannt. Spür, wie sich dein Bauch wölbt beim Einatmen. Und dann lässt du einfach alles los. Und mit dem Ausatmen geht auch der ganze Stress, der ganze Alltagstrubel, die riesengroße, endlose To-Do-Liste einfach aus deinem System raus. Genau. Du bist jetzt hier im Hi-Baby-Podcast unter Gleichgesinnten. Wir verstehen uns und wir sorgen für uns. Und wir wissen, wie im Flugzeug, dass wir uns selbst die Atemmaske zuerst aufsetzen müssen, bevor wir sie unserem Kind aufsetzen. So, wie bin ich heute da? Wenn ihr die Folge hört, bin ich gerade im Urlaub und hoffentlich in ganz anderen Umständen wie jetzt gerade, wo ich diese Folge aufzeichne. Ich arbeite ein bisschen vor. Ich habe ein krankes Kind zu Hause und einen Mann, der sich heute kindkrank freigenommen hat. Wie nennt man das? Also Kindkranktag eingereicht hat. Kurz vorm Urlaub, das ist immer sehr, sehr beliebt bei den Kollegen, aber so ist das, weil ich bin eben selbstständig und für mich kann keine Kollegin und kein Kollege einspringen und die Podcast-Folge hier machen. Deswegen bin ich so ein bisschen im Stress, so ein kleines bisschen, weil ich auch so Angst habe, dass hier jederzeit meine kleine kranke Tochter reinplatzt und Mama, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Papa, spielen wir Puppen und so weiter und so fort. Aber das bin ich ja auch schon ein bisschen gewohnt. Ist ja jetzt nicht das erste Mal und es ist halt nun mal das Leben, das wir führen als Eltern mit kleinen Kindern. Starten wir rein in die Folge, oder? Mama, Mama, Mama. Wie schafft man's, mit besonderem Kind trotzdem noch eine intakte Beziehung zu führen? Ich entromantisiere das jetzt direkt mal zu Beginn und ich glaube, das ist auch für euch alle gar keine Überraschung. Ich habe das Gefühl, wer Elternschaft schon mehrere Jahre als Team lebt, der weiß eh Bescheid, der weiß, wie der Hase läuft. Eine gesunde, lebendige Partnerschaft im Rahmen oder in diesem Konstrukt Familie hat einfach im Großteil nichts mehr mit diesem romantischen, wilden Hochgefühl zu tun, wie wir es uns gerne wünschen würden. Oder wie es uns auch die Mainstream-Medien gerne vorspielen. Das ist ja auch so dieser Gag. Also ich habe jetzt schon ganz viele Kritiken gelesen von diesen Kindermärchen, dass wir unseren, vor allem insbesondere unseren Töchtern, nicht mehr diese klassischen Märchen vorlesen sollen, wo es dann darum geht, dass am Ende der Prinz die arme Bauerstochter küsst und sie dann erlöst und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Ja, wann hören die Geschichten auf, wann hören die Hollywood-Filme auf, dann, wenn die sich glücklich in die Arme fallen. Und dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Und diese Ernüchterung, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das ist einfach in unserer Generation, bei uns Frauen vor allem, das ist so ein Trugbild, so eine Fata Morgana, die uns eingepflanzt wurde, wo es hieß, oh Gott, du musst immer glücklich sein, es muss immer vollkommen sein und dein Partner ist so der eine, der Typ und wenn es mal nicht so läuft, dann, wenn der mal was macht, ne, was jetzt nicht so absolut beispielhaft oder vorbildlich ist, wo man sich vielleicht auch mal so ein bisschen für schämt, weil der Typ irgendwie so einen ganz frauenfeindlichen Spruch rausgehauen hat oder irgendwas gemacht hat, was so richtig oldschool ist oder ne, was auch immer, dann ist es ja oft so eine halbe Katastrophe und ein halber Weltuntergang. Und ich glaube, das ist so die Basis, dass wir uns von dieser romantisierten Fantasiekonstrukt, sage ich jetzt auch mal, einer Liebesbeziehung verabschiedet haben und gesagt haben, naja, das war's ohne Kinder, in der Tat. Ohne Kinder waren wir wirklich, oh, so, es war wirklich so Friede, Freude, Eierkuchen. Wir waren uns zu 95% einer Meinung, es war harmonisch, es war glücklich, es war auf Augenhöhe und dann kamen die Kinder und dann kam dieses herausfordernde, besondere erste Kind und dann hatten wir echt zu kämpfen und da haben wir es aber auch so angenommen und ich glaube, das ist auch nochmal so ganz wichtig, vorab nochmal sozusagen diese Bereitschaft, das wäre jetzt Punkt Nummer 7, wenn ich jetzt noch einen hätte, diese Bereitschaft auch an der Beziehung zu arbeiten. Und die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten. Ach, lasst uns das einfach Punkt 1 machen. Ich mache das jetzt einfach mal als Punkt 1, weil das ist wirklich ganz wichtig, finde ich. Schön, dass ich mir so ein Skript überlegt habe, ne? Und jetzt hier so doch komplett spontan was anderes rausplapper, wie eigentlich hier aufgeschrieben ist. Aber das ist, glaube ich, echt ganz, ganz wichtig. Diese Bereitschaft, in uns als Paar an uns zu arbeiten, aber auch die Bereitschaft, dass ich an mir selbst arbeite und dass mein Mann an sich selbst arbeitet. Ich glaube, das ist echt die Basis, die nochmal unter diesen Punkten liegt, die ich jetzt gleich anspreche, die aber so ein bisschen noch höher liegen und gar nicht so tief gehen wie diese Bereitschaft. Wir sind beide in therapeutischer Behandlung gewesen oder immer noch und wir haben beide einfach gemerkt, es gibt nicht diesen Moment, an dem wir sagen, so, jetzt sind wir austherapiert, jetzt ist alles gut, jetzt ist es erstmal so, jetzt haben wir uns was erarbeitet und so kann es sein. Weil das Leben halt auch nicht stagniert. Das Leben hat immer wieder neue Herausforderungen für uns und immer wieder so neue Hürden. Es ist so, du besteigst einen Berg und denkst dir, oh geil, ich bin oben angekommen, ich bin auf der Spitze und jetzt wird es leicht. Jetzt geht es einfach nur noch so entspannt geradeaus. Und dann kommst du hinter die nächste Abbiegung oder dann lichtet sich so der Nebel und du denkst so, oh shit, da hinten ist ja der nächste Berg. Och, ich bin gerade dabei, das zu genießen, dass es gerade wieder schön wird, weil das so anstrengend war. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn zum Beispiel jetzt mein Mann sich nicht bereit erklärt hätte, auch an sich zu arbeiten und sich professionelle Hilfe auch für manche Blindspots zu holen, die er hat, dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Und ich denke, andersherum wäre das genauso. Und ich habe jetzt schon direkt die Fragen bei euch im Kopf, die jetzt aufploppen. Greift nicht zu eurem Handy und schreibt mir keine private Nachricht auf Instagram. Isa, wie hast du es geschafft, dass dein Mann in Therapie ging? Ich weiß, das schwebt jetzt bei ganz vielen von euch im Kopf. Klare Kommunikation. Und jetzt kommen wir nämlich zu Punkt 1, der jetzt ja mein Punkt 2 ist. Aber genau, klare, ehrliche Kommunikation. Wir sagen uns eigentlich immer alles gerade raus. Und es gab eben einen Moment, da habe ich gefühlt bei meinem Mann so, hey, da kommt ein Triggerpunkt aus deiner eigenen Kindheit raus und da musst du ran. Da musst du einfach an dir arbeiten, genauso wie ich auch schon an eigenen Triggerpunkten aus meiner Kindheit gearbeitet habe und immer wieder was Neues finde und daran arbeite. Und ich habe ihm da ganz klar auch das kommuniziert und ihm auch gesagt, was wahrscheinlich die Konsequenzen sein werden, wenn das nicht passiert. Und dann habe ich ihm Zeit gegeben, weil das ist ja auch was, ne? Das muss ja auch in einem selbst erstmal ankommen und reifen. Und ich habe aber immer wieder nachgefragt und auch immer wieder ganz ehrlich und nicht in so einem Konfliktmoment gesagt, das ist mir wirklich wichtig. Das ist mir wirklich ganz elementar, bedeutet mir das etwas, dass du das Commitment auch für uns als Familie eingehst. Und es ist ja auch für dich ein wahnsinniges Erfolgserlebnis, wenn du es mal schaffst, über diesen einen Punkt, der dich immer wieder an deine Grenze bringt, wenn du in einem Jahr oder in 2 Jahren sagen kannst, hey, so krass, dass mich das früher so aus der Fassung gebracht hat, heute kriege ich es hin. Das passiert ja auch bei mir nicht einfach so. Ich wache ja auch nicht eines Tages auf und bin so auf Augenhöhe mit meinem Kind und verstehe mein Kind so gut und bin so ruhig und kann durch Wut hindurch begleiten, das ist ja auch alles Arbeit. Und es ist halt leider so, dass wir Frauen oft viel, viel mehr und viel häufiger an uns arbeiten als die Männer. Das ist jetzt an der Zeit, das zu ändern, finde ich. Und da können jetzt die Männer einfach auch mal anfangen, da mitzuziehen an diesem Strang, weil sie genau wie wir da mit dazugehören und da den gleichen Anteil daran haben, dass es läuft. Genau. Und dann muss man einfach gucken, was zu einem passt. Ist es eine Paartherapie? Ist es Tiefenpsychologie? Ist es eine Verhaltenstherapie? Ist es eine Hypnosetherapie? Die finde ich auch ultra geil, ne? Ich habe ja neulich erzählt, dass ich jetzt Hypnosetherapie für mich mache, um so ganz alte, tiefe Themen nochmal auf einer anderen Ebene anzuschauen. Ich finde das ultra spannend und toll. Ist es vielleicht auch erstmal ein Podcast, den man sich gemeinsam anhört, wo man sagt, hey, guck mal, im Laufe dieser Woche schauen wir, dass wir die neueste Folge von unserem Erziehungs- oder Beziehungspodcast hören und dann tauschen wir uns irgendwann bis zum Wochenende darüber aus. Und wenn wir es bis Sonntagabend nicht geschafft haben, dann machen wir es am Sonntagabend, egal wie spät es wird. Ne? Also so diese Bereitschaft zur Veränderung, das war das eine, aber ich bin ja schon wieder bei der Kommunikation. Also einfach ihr müsst miteinander reden. Ich höre das so oft, dass sich Paare so entfremden und so entfernen, weil der Alltag sie so einnimmt. Und ich weiß, wie das ist. Ich kenne das auch. Also wie oft sitzen mein Mann und ich zusammen und haben Zeit zu reden, wenn wir uns die nicht ganz klar nehmen und das auch als Ziel für uns definieren, dass wir Zeit zum Reden haben, dann klappt es nicht. Und ehrlich gesagt ist es nicht so, wie ich das jetzt in schon zig Ratgebern gelesen und gehört habe oder wenn man zu einem Beziehungscoach geht und es dann heißt, ihr müsst euch diese Zeit nehmen, um mit euch diese tiefe Gespräche zu führen. Ja, das wissen wir und das kommt auch immer wieder mal vor und ist dann auch super schön und wertvoll. Ich finde es viel wertvoller und viel wichtiger, so wie zum Beispiel bei der Rückbildung. Vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, wie bei der Rückbildung, wo man auch sagt, du oder bei der Physiotherapie, jeden Tag 10 Minuten, jeden Tag 5 Minuten, einfach immer ein bisschen. Es geht darum, dass es kontinuierlich ein bisschen ist. Und so ist es bei uns auch. Also schraubt die Erwartungen runter, dass ihr jetzt so einmal die Woche euch abends zusammen hinsetzt bei Kerzenschein und euch gegenseitig tief in die Seele blicken lasst. Wenn ihr das könnt, ey, ich verbeuge mich vor euch, das haben wir noch nicht geschafft. Bei uns ist eher so im Alltag, also es ist tatsächlich oft so, dass ich meinem Mann, während ich im Schlafzimmer im Homeoffice sitze und er ein Stockwerk weiter unten in seinem Büro sitzt im Homeoffice, dass wir uns mal kurz über WhatsApp-Call anrufen und einfach mal schnell miteinander reden. In dem Moment, in dem mir was einfällt. So bin ich halt einfach, ne? Es ist super individuell. Aber in dem Moment, wo mir was kommt, rufe ich ihn kurz an mit einem WhatsApp-Call, weil runter schreien wir irgendwie zu laut und auch nicht so, wenn ich so die Atmosphäre, die ich haben will. Und dann rufe ich ihn schnell an und sage, du, ich habe mir übrigens überlegt, ich hätte gerne nochmal einen Termin beim Kinderpsychiater, ich würde gerne nochmal das und das Thema aufgreifen, was hältst denn du davon? Und dann haben wir halt einfach mal so ganz spontan so ein dreiminütiges, aber gutes Gespräch und dann, ja, lass doch mal machen, okay, hast du Zeit, magst du den Termin organisieren, soll ich den Termin organisieren, wer geht hin, blablablub, zack, fertig. Oder was wir auch total oft machen, ist, dass wir uns aus dem Auto heraus anrufen, während einer wohin fährt. Zum Beispiel war ich jetzt neulich tatsächlich beim Kinderpsychiater, fahren wir aber 20 Minuten hin und hatte da ein Gespräch. Und dann habe ich ihn aus dem Auto heraus, mache ich wirklich oft, habe ich ihn dann angerufen, weil bei mir ist es so, ich bin so krass getaktet. Ich habe morgens oder vormittags einfach diese 4 Stunden zum Arbeiten und dann hole ich unsere Tochter ab. Und wenn die dann da ist, dann, also sobald die Kinder auch um einen herum sind, finde ich, kann man nicht mehr so diese entspannten Gespräche führen. Und wenn ich dann mal die Zeit habe und vormittags irgendwo hinfahre, rufe ich meinen Mann einfach aus dem Auto an und er hat meistens dann auch mehr Luft, weil er arbeitet ja 40 Stunden die Woche. Und kann dann auch mal so, während er im Homeoffice sitzt, mit mir quatschen. Also guckt, wie ihr euch einfach so oft kleine Infos austauschen könnt im Alltag. Oder auch so dieser Küchenzuruf. Ne, wenn man sich mal zufällig in der Küche trifft, weil beide zur gleichen Zeit Hunger haben. Oder man sagt so, hey, wie ist es denn? Wann machst denn du Mittag? Wollen wir zusammen Mittag essen? Können wir das irgendwie schaffen? Oder wenn ihr jetzt nicht beide den absoluten Luxus habt und zusammen im Homeoffice sitzt, dass ihr schaut, dass ihr vielleicht an einem Tag der Woche miteinander telefoniert, während ihr Mittagspause an verschiedenen Orten macht. Und dann jeder einfach alleine in die Mittagspause geht, mit dem Kopfhörer im Ohr und mit dem Partner quatscht, während man isst. Quantität vor Qualität, würde ich hier tatsächlich sagen. Der zweite Punkt ist Struktur. Also, dass man wirklich so sagt, ja, wir sind zwar Liebespaar, doch jetzt, wo wir eine Familie haben und wo wir auch Eltern sind, also wo wir eine Familie gegründet haben, sind wir auch so ein bisschen ein Familienunternehmen. Und ich finde den Vergleich gar nicht mal so verkehrt zu sagen, naja, damit ein Unternehmen erfolgreich auch noch in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren ist, braucht man ja auch einfach so einen Plan. Man braucht ein Ziel. Also bei dem Unternehmen ist es ja irgendwie auch so, ne? man braucht ein Ziel, man braucht gute Kommunikation und man braucht Struktur. Es darf da auch nicht so chaotisch zugehen. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir Kinder bekommen, dann wird aus diesem Liebespaar einfach auch so wie so ein kleines Unternehmen, finde ich. Wir haben eine ziemlich gute Rollenverteilung, würde ich sagen. Ich weiß, was so meine Aufgaben im Alltag sind. Mein Mann weiß, was seine Aufgaben im Alltag sind. Was, je nachdem, was auch unsere Stärken sind, wie wir uns da aufteilen wollen. Also zum Beispiel auch, wer bringt welches Kind wann ins Bett? Ne? Wer hat wann seinen freien Abend? Auch das ist, also da haben wir uns wirklich so Punkte auch rausgearbeitet mit den Jahren jetzt. Was ist für uns wichtig, damit es uns gut geht, damit jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin des Unternehmens zufrieden ist und glücklich ist. Und da war eben auch so ein Essential, dass wir einen freien Abend pro Woche haben. Minimum. Manchmal ist es bei mir auch noch ein freier Vormittag, wo ich dann mich mit einer Freundin am Samstag zum Frühstücken treffe. Und bei meinem Mann ist es dann oft auch noch ein zweiter Abend unter der Woche, wo er dann zum Fußballtraining geht. Also er geht immer eigentlich, wenn es gerade bei uns gut läuft, zweimal abends zum Fußballtraining. Und es tut ihm gut, ne? Das braucht er. Und wenn wir da einfach für uns diese Struktur so haben, wo wir sagen, okay, so läuft's, das ist unser Gerüst, in dem bewegen wir uns. Und wenn mal was außerhalb dieses Gerüsts passiert oder geplant ist, dann schauen wir uns das gemeinsam an und gucken, wie wir es irgendwie hinbekommen. Und maßgeblich für diese Struktur ist für uns unser wöchentlicher Orga-Lunch. Den haben wir auch echt so genannt. Und dann lachen auch immer ganz viele aus unserem Freundeskreis, wenn ich dann sage so, heute kann ich nicht, heute habe ich mit meinem Mann Orga-Lunch. Und sage immer so, ihr habt was? Und immer wenn ich das dann erkläre, was wir da machen, dann finden die das total spannend und wollen das auch direkt umsetzen in ihrer Partnerschaft oder in ihrer Beziehung. Das ist so, dass wir uns da einfach zusammensetzen, mittags. Und wir haben eben auch gesagt, ne, als wir eben noch gearbeitet haben im Unternehmen, also als wir unser Büro im Unternehmen hatten und da jeden Morgen hingefahren sind und so, dann waren wir eigentlich sehr, sehr häufig mit Kolleginnen und Kollegen Mittagessen und sind irgendwo hingegangen. Entweder ging man in die Kantine oder hat man tatsächlich auch mal gesagt, hey, gehen mal ins Restaurant um die Ecke oder gehen da zum Mittagstisch. Und mein Mann und ich machen das jetzt auch einmal die Woche gemeinsam, dass wir sagen, wir gehen zusammen in irgendein Restaurant bei uns in der Nähe, wo es einen Mittagstisch gibt, so ein günstiges Angebot halt zum Mittagessen. Und da planen wir die nächsten 7 Tage. Und wir machen das eigentlich immer montags und haben tatsächlich auch noch so einen Kalender in Papierform da. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn wir es einfach nur besprechen und unsere Handys dabei haben und so in unsere Handys reingucken, ist es nicht so gut und nicht so nachhaltig, als wenn ich mitschreibe. Also ich bin auch noch so die Schreiberin und ich habe echt so einen Kalender mir genau dafür geholt. Und der Kalender liegt bei uns ganz präsent im Wohnzimmer, in einem Regal, immer mit der jeweiligen Kalenderwoche geöffnet. Und dann gucken wir, schauen wir uns den Tag an. Ne? Okay, heute ist Montagmittag, was steht heute noch an? Und das ist so krass, da fallen uns immer so viele Dinge ein, die in der Woche noch passieren. Wir müssen doch noch das Auto zur Werkstatt bringen. Stimmt, wann war da nochmal die Frist? Wann ist nochmal der Termin? Wann hat die Werkstatt überhaupt offen oder wo gibt es eigentlich eine passende Werkstatt? Und dann googeln wir das direkt dort vor Ort und das ist so, ja, mindestens eine Stunde, manchmal auch eineinhalb, die wir dann da echt sitzen und planen und strukturieren und organisieren. Wollen wir eigentlich nochmal einen Schwimmkurs für unsere Tochter machen? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, schon, oder? Was kostet denn der? Können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Ja, ich guck mal auf die Website, gibt es überhaupt noch Plätze? Schau mal, der Dienstagskurs ist schon voll. Wollen wir auf den Donnerstagskurs switchen oder skippen wir den und machen den nächsten wieder mit oder lassen wir es ganz sein? Also da sind so Themen dran. Das sind so wirklich so organisatorische Themen, die das Familienleben betreffen. Da wird eigentlich so der Familienalltag organisiert. Was steht an? Was müssen wir tun? Oder auch so Kindergarten. Also unsere Tochter kommt ja im September in den Kindergarten. Wer übernimmt was daran und so. Also da ist wirklich dieser Orga-Lunch ist für uns Gold wert und so wichtig, weil der echt diese Struktur in unseren vollen, wilden Alltag bringt. Und es ist auch ziemlich cool, weil wir dann auch so ausgemacht haben, was nicht im Kalender steht, also was wir nicht gemeinsam erarbeitet haben, ist dann auch erstmal hinfällig. Also wenn man dann einfach was verpeilt hat, weil das war davor oft so, ne, dass ich dann zum Beispiel meinte, ey, ich bin heute Abend übrigens weg, ich habe heute ein Treffen mit Freundinnen. Und mein Mann war dann so, ich will heute Abend mit meinen Fußballjungs Fußball gucken gehen. Ja, nee, ich habe das dir doch schon vor 2 Wochen gesagt. Ja, ich habe es dir auch schon vor 2 Wochen gesagt. Und dann geht's los. Und dann kommt man in Streit, dann kommt man in Konflikt. Und so haben wir diesen Orga-Lunch und da wird alles besprochen, was in der Woche passieren soll. Und wenn es dann so kollidierende Ereignisse gibt, dann sprechen wir darüber entspannt in der Mittagspause und kommen eigentlich immer zu einer guten Lösung. So, okay, aha, da wollen wir jetzt beide was machen. Was ist denn wichtiger? Wer hat denn bisher mehr eingesteckt oder wer hat letztes Mal eingesteckt? Wer darf dieses Mal und so weiter? Also genau, Kommunikation, Struktur, das dritte ist Paarzeit. Natürlich, oder? Das musste mit rein. Paarzeit müssen sich Eltern, insbesondere Eltern von besonderen Kindern, hart, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, erarbeiten. Aber es ist so essentiell. Also wie essentiell das ist, das merken wir oft erst im Nachhinein, wenn sich es nämlich so langsam Woche für Woche wieder ausgeschlichen hat und wir im Alltag einfach immer wieder unsere Date Night skippen, ne? Wenn wir in unserem Orga-Lunch sitzen und sagen, oh, eigentlich wollten wir ja hier Mittwochabend Date Night, wie schaut's aus? Kann deine Mama, sag ich dann immer, denn die Oma ist unsere Babysitterin und das ist natürlich absolut Gold wert, dass wir eine Oma haben, die so flexibel ist, die auch so all in ist, ne, dass sie da das für uns möglich macht, dass wir schauen, dass wir jeden zweiten Mittwoch eine Date Night für uns haben. Und es ist wirklich ein fester Termin, den trage ich unseren Kalender so ein. Jeden Mittwoch ist schwierig, ist auch nicht wirklich realisierbar. Und wir haben auch gemerkt, wenn es wöchentlich ist, dann ist die Qualität auch nicht mehr so gut. Ne? Dann denkt man sich, ja, okay, was machen wir denn diesen Mittwochabend? Wollen wir was machen? Haben wir überhaupt das Bedürfnis, was zu machen? Oder ist das Bedürfnis, einfach nur auf dem Sofa abzufläzen, gerade nicht viel größer? Also für uns ist so jeden zweiten Mittwoch. Ich kenne auch einige, die machen einmal im Monat so eine Date Night und holen sich dann auch einen Babysitter. Und wenn ihr so jetzt gerade am Hadern seid und euch denkt, so Babysitter sind auch echt teuer, ne? Und dann zahlen wir da so, was weiß ich, 50 Euro oder was, dass wir mal abends zusammen essen gehen können und auch nochmal 50 Euro fürs Essen gehen zahlen, das ist ja ganz schön viel Geld. Aber ihr solltet das wirklich so sehen, dieses Geld zahlt ihr in eine Kasse ein, die den Erhalt eurer intakten Liebesbeziehung sichert. Ich arbeite ja gerne mit Metaphern oder für mich sind Metaphern voll gut. Und ich stelle mir so eine Beziehung gerne wie eine Pflanze vor. Und natürlich, du kannst dir eine Pflanze kaufen und die braucht in der ersten Woche, sprich im ersten Jahr der Beziehung, oder lass mal die ersten zwei draus machen, braucht die jetzt nicht wirklich die obertolle Superpflege. Aber irgendwann, wenn du diese Pflanze halt nicht regelmäßig gießt, dann geht die halt ein. Und dann ist halt so die Frage, ne, was möchtest du jetzt hier den Rosenstock haben, der komplett frei von Parasiten ist, der keinen einzigen Lausbefall hat, wo jedes Blatt poliert ist und jede Rosenblüte in voller Pracht dasteht? Ja, das ist so die 10 von 10. Dann sitzt du da einfach auch intensiv dran und gibst sehr, sehr viel Zeit und Mühe und Geld wahrscheinlich auch rein, dass es so perfekt dann am Ende auch erblüht. Und dann kannst du ja sagen, okay, ne? Also bei uns zum Beispiel ist es nicht der 10 von 10 strahlende Rosenbusch, sondern ich sag so, ja, hey, also ich möchte jetzt, also es soll gesünder aussehen als kränker, sag ich mal. Damit bin ich eigentlich schon zufrieden. So, es darf auch ein paar braune Blätter mal haben, wenn man immer wieder mal die Zeit hat, diese Blätter dann abzuknipsen und sich halt einigermaßen gut um diesen Rosenstrauch kümmert. Aber es ist halt schon Arbeit und es ist Zeit und die muss man da rein investieren. Und ja, Paarzeit muss man sich einplanen, finde ich, wenn man Kinder hat. Das passiert nicht mehr einfach so nebenbei, so huch, man findet sich zusammen auf dem Sofa wieder und hat Energie und denkt sich, ach komm, du lass doch heute Abend mal rausgehen, lass uns doch mal essen gehen, lass uns doch mal in ein Konzert gehen, ins Kino gehen. Haha, das musst du ja alles planen und besprechen und so weiter, vor allem mit besonderem Kind. Also bei uns ist zum Beispiel auch dieser feste Tag mit der festen Betreuung ganz essentiell, weil unser Sohn das schon so abgespeichert hat, ne? Jeden zweiten Mittwoch kommt die Oma und die hilft und die bringt die Kinder dann ins Bett und auch da ist dann eine gewisse Routine drin, das ist in Ordnung. Und was ich ganz am Anfang sagen wollte, ich habe irgendwie den Satz angefangen und dann so 5 andere Sätze oder 15 dahinter gebaut. Ich wollte euch sagen, dass wir es immer dann merken, wenn wir mehrere Wochen keine Date Night hatten, dann läuft es nämlich plötzlich scheiße in der Beziehung. Dann sind wir einfach irgendwie gefrustet, dann sind wir nicht mehr so ausgeglichen, dann zicken wir uns häufiger an. Und es ist dann tatsächlich oft mein Mann, der dann sagt, hey Isa, merkst du's? Wir hatten schon länger keine Date Night mehr. Und dann denke ich auch nach und denke mir so, boah, krass, ja, stimmt. Wir hatten jetzt die 4. Woche in Folge keine Date Night und man merkt es schon. Also guckt einfach, dass ihr da wirklich aktiv Energie drauf verwendet, für euch Zeit nur zu zweit zu schaufeln. Und das können auch einfach so kurze gemeinsame Momente sein. Also, dass ihr sagt, hey, wir trinken morgens unseren ersten Kaffee zusammen. Oder nach dem Abendessen gibt es eine Umarmung und einen Kuss. Das sind auch wieder diese kleinen Dinge. Und da denke ich auch wieder Quantität vor Qualität. Lieber immer wieder so ein bisschen als gar nichts. Weil, wisst ihr, ganz ehrlich, wenn wir das nicht machen würden, dann wären wir wie so Mitbewohner, die nicht viel miteinander zu tun haben. Im Alltag, aktuell, so das letzte Jahr, würde ich sagen, penne ich zu 80% mit den Kindern gegen 21 Uhr ein. Wird hoffentlich anders, wenn die kleine Murmel im Kindergarten ist und da keinen Mittagsschlaf mehr macht und dann abends nicht mehr voll die Energie hat. Aber aktuell ist das einfach so. Und wir haben neulich eine Serie zusammen gestartet und es ist so krass, wir kommen einfach nicht dazu, die 2. Folge anzugucken, obwohl wir sie echt gut finden. Falls ihr euch fragt, welche das ist, heißt die 9 Perfect Strangers von und mit Nicole Kidman. Oder sind 6 Perfect Strangers? Nein, ich glaube, es sind 9 Perfect Strangers. Da haben wir die erste Staffel gesehen, fanden wir richtig gut. Und jetzt haben wir die 2. angefangen, fanden die auch ganz okay. Ja, das ist, ich glaube, vor 2 Wochen haben wir die 1. Folge geguckt und seitdem hatten wir keinen einzigen Abend mehr, an dem es geklappt hat. Dann ist das Kind krank und weint ständig. Dann, ich hatte jetzt auch mehrere Termine am Abend. Dann hat mein Mann 2-mal abends Fußball. Also es ist einfach schwierig, da so diese Zweisamkeit zu finden, die man hatte, bevor Kinder dazu kamen. Ihr hört immer wieder im Hintergrund die kleine Murmel. Was ihr nicht mitbekommt, ist, wie oft ich hier pausiere, weil sie dann doch vor meiner Bürotür steht und sagt, ich will zur Mama. Naja, so ist das. Punkt Nummer 4, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Team sein. Und damit meine ich ein gleichberechtigtes Team auf Augenhöhe. Das ist super wichtig, aktuell finde ich. Und es ist auch nichts, das direkt von Anfang an da war, als unser Sohn kam und mit dem ich als Frau ziemlich zu kämpfen hatte, weil wir eben nicht gleichberechtigt waren, weil wir irgendwie so ganz automatisch in diese klassischen Rollenbilder der 1950er Jahre gerutscht sind, würde ich jetzt mal sagen. Und da mussten wir uns erstmal rausarbeiten, dass eben nicht eher, ne, so gerade in der Zeit, in der ich gestillt habe, da waren wir absolut kein gleichberechtigtes Team auf Augenhöhe. Und ich denke, das ist dann auch einfach der Sache geschuldet und das ist dann auch in Ordnung, temporär. Ich finde es nur wichtig, dass man halt dann nicht irgendwie so automatisch drin stecken bleibt, was, glaube ich, ziemlich leicht passieren kann. Das ist dann so ein Selbstläufer. Dann macht halt die Frau in Teilzeit weiter und dann geht halt immer die Mama, wenn das Kind krank ist und hetzt aus der Arbeit raus. Und ne, das ist, ich finde, das für mich ist das immer so ein krasser, das wirft mich
meine ganze Planung wirft es so krass durcheinander, wenn ich einen Anruf kriege, dass ein Kind krank ist. Und es ist leider in diesem neuen Schuljahr, also seit September, war das echt häufig. Also der Mucki war eigentlich ein Kind, das war fast nie krank. Es war ganz, ganz selten. Ist bei der kleinen Murmel anders und ist auch jetzt bei unserem Sohn anders, seitdem er in der Schule ist. Und das war so, ich habe jetzt richtig gemerkt in diesem Jahr, wie mich das aus der Bahn wirft, wenn dann dieser Anruf kommt, so bitte holen Sie Ihr Kind jetzt sofort ab. Und auch da dann zu sagen, okay, stopp mal, kurz mal auf Pause drücken. Wer holt jetzt das Kind ab? Also inzwischen sind wir echt, und das haben wir uns hart erarbeitet, ein Team auf Augenhöhe und das heißt gleichberechtigt. Und das ist sowohl beruflich, dass wir sagen, weder meine Arbeit ist wichtiger als seine Arbeit, noch ist seine Arbeit wichtiger als meine. Und wir gucken jedes Mal individuell, hey, bei wem ist gerade mehr Not am Mann oder an der Frau? Bei wem ist die Scheiße gerade mehr am Dampfen? Wer kann jetzt gerade am ehesten das Kind abholen oder sich kümmern? Und das war vor allem auch meine Aufgabe, ihn da mit reinzuholen. Denn, sind wir mal ehrlich, die Erzieherinnen, die Lehrerinnen, die rufen einfach in erster Linie die Mama an. Auch wenn wir beide Telefonnummern in den Anmeldeformularen hinterlegt haben, ne? Und wahrscheinlich sogar die Nummer meines Mannes zuerst genannt wurde, weil der Mann zuerst im Formular steht. So, also beide Handynummern stehen drin, aber tatsächlich ist es so, dass in der Praxis zu 100% zuerst ich angerufen werde. Und dann erstmal zu sagen, okay, stopp mal, ich gehe jetzt mal runter zu meinem Mann und sage, hey, wie schaut's denn aus, kannst du holen? Das musste ich auch erstmal lernen. Genau, also das ist so einfach auch so ein wichtiger Aspekt, finde ich, dass es da kein Gefälle in der Partnerschaft gibt. Denn so ein Gefälle kann eine Zeit lang gut gehen, aber ich glaube, irgendwann gibt es diesen Missmut, dass dann einer von beiden sagt, jetzt kommt sie zum 100. Mal heute rein. Und Mami, Mama, schau mal. Leute, wie soll ich jemals diese Podcast-Folge zu Ende kriegen mit einem kranken Kind zu Hause? Und mein Mann steht dann immer ganz wie so ein betröpfelter Hund, steht er dann so im Türrahmen. Es tut mir leid, sie will einfach immer zu dir, sie will einfach ständig zu dir, es tut mir leid. Aber ja, ich konnte jetzt auch ein paar Stunden echt gut arbeiten, muss man dazu sagen. Also, wir sind ein gleichberechtigtes Team auf Augenhöhe. Wir teilen uns die Krankheitstage auf, wie es gerade geht. Wir teilen uns den Mental Load immer besser auf, würde ich sagen, auch nach individuellen Stärken. Und da sind wir tatsächlich ganz klassisch. Da haben wir das klassische Modell. Ich bin einfach die kreative, verspielte und er ist der strukturierte, organisatorische. Er kann mit Zahlen gut, ich kann mit Emotionen gut. Und deswegen macht er so Dinge wie Anträge, Formulare, aber auch zum Beispiel Kindergarten oder Hort oder was auch immer, was da alles. Wir haben ja auch ganz viele extra bürokratische Hürden zu nehmen. Grad der Behinderung, Pflege, alle 6 Monate kommt so jemand und guckt, ob der Grad der Behinderung immer noch derselbe ist, was ja auch einfach lachhaft ist, weil das ist bei vielen pflegebedürftigen alten Menschen, macht das Sinn, oder Menschen, die einen Unfall hatten und dann für ein paar Monate vielleicht einfach pflegebedürftig sind, weil sie sich nicht so gut bewegen können wie sonst. Aber bei autistischen Kindern wird der Grad der Behinderung weiterhin erstmal bestehen bleiben. Ne? Trotzdem kommt alle 6 Monate irgendein Pflegefachmensch und schaut sich bei uns zu Hause an, ob unser Sohn noch derselbe ist. Solche Sachen macht zum Beispiel mein Mann. Wenn wir zum Beispiel am Geburtstag Geld von den Verwandten bekommen, dann guckt er, dass das Geld auf dem Konto des Kindes landet. Solche Sachen. Da guckt er sich, also das ist so sein Aufgabengebiet, oder auch Auto. Oh, jetzt muss das Auto in die Werkstatt und er kümmert sich drum. Ne? So dieses Ganze, wenn man sich um etwas kümmern muss, das Abgabefristen hat, unsere Steuer, da kümmert er sich auch Gott sei Dank drum. Und ich glaube, er ist genauso froh drüber, dass ich dafür die Kindergeburtstage organisiere und mich da kümmere und da organisiere und da mache. Und da, wobei ich da neulich jetzt auch vor 2-3 Jahren habe ich auch angefangen zu sagen, hey, das ist zum Beispiel so ausufernd und so viel, da kümmerst du dich bitte um die Kommunikation mit deiner Familie und ich um die Kommunikation mit meiner. Und da guckst du auch mal ein bisschen und überlegst mal ein bisschen mit, was man den Kindern schenken könnte. Aber ansonsten gerade so Sachen, die entwicklungstechnisch vielleicht Sinn machen würden, wie wollen wir mal das Kind in einem Schwimmkurs anmelden, wollen wir mal Fahrradfahren üben gehen. So, solche Sachen, das mache halt ich. Oder auch dieses emotionale Begleiten, das mache dann ich. Oder Klamotten saisonal neu kaufen oder gucken, wo man die herbekommt, das mache dann auch ich. Ich würde immer noch sagen, dass ich einen Großteil des Mental Loads auf meinen Schultern habe. Es wird aber immer besser. Und ganz wichtig sind da klare Absprachen. Auch da wieder Kommunikation. Wenn man dann merkt, okay, das kippt, das ist gerade im Ungleichgewicht und das habe ich eben immer wieder jetzt in den letzten Jahren bei Geburtstagen gemerkt, wo ich dachte, boah, das ist echt richtig, richtig viel. Kuchen backen für den Kindergarten, Kuchen backen für den Hort, Kuchen backen für die Schule, Kuchen backen für den individuellen Kindergeburtstag, Kuchen backen für die Familie, allein das. Geschenke koordinieren, Geschenke überlegen. Gerade bei einem Kind mit einer Neurodivergenz, das da auch echt sensibel reagieren kann auf manche Sachen, da ist es so ausufernd geworden, dass ich gemerkt habe, okay, das kippt gerade. Also den Mann angehauen, du musst mal mit ran und mit anpacken. Also klare Absprachen, wer übernimmt welche Aufgabe. Und dann auch Transparenz. Ich habe meinem Mann auch vor ein paar Jahren einfach mal aufgezählt, was ich alles mache, was er gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann erst kam auch die Anerkennung, die mir oft gefehlt hat. Er wusste das schlicht nicht, ne? Und dann ist es so ein bisschen, das erinnert mich immer so an WG-Leben, wo dann manche WGs so gemeint haben, so, oh nee, also einen Putzplan haben wir nicht, ne? Weil, voll spießig. Und bei uns guckt einfach jeder immer so, dass alles passt. Schön, wenn das für euch funktioniert. Ich war immer in so einer WG, da hat es total Sinn gemacht, so einen WG-Plan aufzustellen, weil man dann auch erstmal gesehen hat, was der andere macht und was man selbst macht. Und dass es da einfach kein ungesundes Ungleichgewicht gibt. Und dann finde ich es auch total wichtig, dass man das anerkennt, was der andere macht, was die andere macht. Dass man wertschätzend miteinander umgeht und einfach, wenn man auch nur mal beim Abendessen sagt, oh, danke, dass du dich drum gekümmert hast, dass unser Auto in die Werkstatt kommt. Das wäre sonst jetzt für unseren Urlaub wäre es irgendwie echt blöd gewesen, wenn wir mit dem Auto in den Urlaub gefahren wären, ohne diesen Werkstatttermin gehabt zu haben, ne? Oder er dann einfach sagt, hey Isa, es ist mega, an was du alles noch gedacht hast, was wir noch für unseren Urlaub brauchen. Die Schwimmflügel, die letztes Jahr kaputt gegangen sind, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Du hast dran gedacht, du hast neue bestellt. Richtig cool, danke. So, einfach so ein kleines Danke, gegenseitige Wertschätzung, sorgt einfach für so ein stabiles Fundament. Punkt 5, beziehungsweise Punkt 6, wenn ich nach meiner neuen spontanen Rechnung gehe. Wir streben keinen Perfektionismus an. So habe ich das einfach mal genannt jetzt. Man könnte auch sagen, wir lassen die Kirche im Dorf oder wir sind fehlerfreundlicher. Wir werden immer fehlerfreundlicher. Oder man könnte vielleicht auch sagen, es ist so ein bisschen so eine Grundentspanntheit, die man braucht. Ich denke, wenn ich, genauso wie mein Mann, wenn wir jetzt wirklich alles, was der andere macht oder sagt, auf die Goldwaage legen würden und uns an jeder Sache, die nicht optimal läuft, aufhängen würden. Wow, ich glaube, dann wären wir schon 300 Mal getrennt. Dann hätten wir uns schon vor Jahren scheiden lassen. Es ist auch so, ne, ich finde das ganz wichtig, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ich habe jetzt in meinem Leben ja auch schon so ein paar Coachings und Therapien, Erziehungsberatung, ne, und so weiter hinter mir. Das ist ein ganz elementarer Punkt, dass die einem auch immer wieder sagen, so, hey, guck nicht nach jedem kleinen Härchen in der Suppe, sondern lass auch einfach mal fünfe gerade sein. Zum Beispiel beim Streit, ne? Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Man kann nicht bei jeder Sache einen Konsens finden. Oder wenn er halt auch mal was sagt, wo ich mich vielleicht auch nicht so gesehen fühle, ne? Ab und zu passiert das ist so ein Thema, ne? So, dass mein Mann ab und zu so Dinge sagt, wo ich mich nicht gesehen fühle. Genauso ist es bei ihm auch, dass es ihn oft total nervt, dass ich ungerecht, also er sagt, ich bin ganz oft ungerecht ihm gegenüber und messe mit zweierlei Maß. Hat er sicher auch recht. Und dann ist das bei uns nicht immer ein Moment, um jetzt Streit anzufangen. Und ich habe da mal was ganz Schönes gehört, was ich dann auch wirklich so für mich integriert habe und auch meinem Mann erzählt habe, weil ich das so toll fand. Ich glaube, es habe ich tatsächlich mal in einem Podcast gehört. Da war das so die magische 7. Also auf einer Skala von 0, so juckt mich überhaupt nicht, bis 10, finde ich krass störend, ist alles, was eine 7 überschreitet, erwähnenswert. Also 8, 9 und 10, das sind die Punkte, da kannst du den Mund aufmachen und sagen, also das fand ich jetzt übrigens gerade echt nicht okay, ne, und hier und da und so. Aber alles, was keine 7 ist, oder vielleicht war es auch ab 7, nagelt mich da jetzt nicht fest, aber alles, was keine 7 war, so Schlucks runter, Schwamm drüber, ey, wir sind alle nicht perfekt. Fehlerfreundlichkeit, wir sind hier alle auf einer großen Spielwiese des Lebens und lernen jeden Tag dazu. Und ich finde es aber so, das sagt auch einfach ganz, ganz viel über Menschen aus, ob die sich an jeder kleinen Sache stören oder auch Freundschaften, ne, wenn man da mal was erzählt. Und dann ist es so spannend, wie Leute reagieren. Es gibt die einen, da erzählt man dann irgendwas, ne, um es einfach mal loszuwerden, irgendwas, worüber man sich gerade in der Partnerschaft aufregt. Und dann kommen die einen und sagen, boah, das ist ja No-Go, was hat er denn sich dabei gedacht? Und es geht ja gar nicht. Und dann gibt es die anderen, die sagen so, ja, mei, passiert ja jedem mal, oder? Also wenn wir mal ehrlich sind, wahrscheinlich einen anstrengenden Tag gehabt oder das ist halt sein, ne, sein oder ihr Wunderpunkt. Okay, also einfach akzeptieren, dass nicht alles perfekt laufen muss. Flexibel sein, Verständnis füreinander aufbringen, das finde ich einfach ganz entscheidend. Und auch immer wieder so zu gucken, hey, warum sagt sie das denn jetzt? Oder warum sagt er das denn jetzt? Warum macht er das denn? Also, dass man so ein bisschen guckt, was ist eigentlich der Beweggrund des anderen? Vielleicht auch ganz simpel, wie war der Tag des anderen? Also das ist bei mir zum Beispiel ganz lustig. Mein Mann ist oft dann schlecht gelaunt, wenn er mit einer besonderen Person telefoniert hat, sage ich jetzt mal. Und das war irgendwas, so, das musste ich auch mit der Zeit erst lernen, dass dieses Telefonat, das sehr regelmäßig stattfindet, ihm oft echt schlechte Laune macht. Und er an solchen Tagen dann oft einfach ein Stinkstiefel ist. Und seitdem ich das weiß, kann ich das alles ganz anders einordnen und beziehe es nicht mehr auf mich oder die Kinder. Genau. Also einfach mal so ein bisschen relaxter durch die Sache gehen und nicht alles immer so ernst nehmen. Und der letzte Punkt, Punkt 6 beziehungsweise Punkt 7. Grundvertrauen und Grundwerte sind gleich. Also wir haben so ein Grundvertrauen ineinander, das finde ich, glaube ich, auch nochmal so total wichtig. Die Basis stimmt. Also das war schon immer so. Das war eins der Punkte, wo ich für mich entschieden habe, okay, das ist der Mann, den will ich heiraten, weil der war für mich von Anfang an so ein Fels in der Brandung. Und ich wusste, ich kann mich auf den verlassen, komme, was wolle. Und das ist tatsächlich bis heute, 10 Jahre später, ist das geblieben, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann. Und er, also ich habe jetzt für diese Folge mit ihm auch drüber gesprochen, ne, was er denn da jetzt für 5 Punkte rausziehen würde. Ganz zu Beginn waren es 5, dann wurden es 6, jetzt sind 7. Und dann hat er sehr ähnlich, also er hat fast die gleichen Dinge genannt wie ich. Und dann haben wir so zusammengezurrt. Und er meinte eben auch, ja, also dieses Grundvertrauen ist einfach wichtig. Wir haben zum einen dieselben Grundwerte auch. Also wir wollen in dieselbe Richtung. Wir haben dieselben Wünsche und Hoffnungen für uns und auch für unsere Kinder. Wir sind da sehr gleich gebaut und gleich gestrickt, haben dieselbe Vorstellung von einem guten, glücklichen Leben. Wir haben dieselben Werte und wir vertrauen uns einfach, ich würde sagen, zu 95%. Das würde er wahrscheinlich auch sagen. Wir sind ja beide keine Menschen, die einfach mal so ein 100% raushauen. Dafür sind wir viel zu skeptisch, viel zu realistisch. Ja, aber so 95% ist einfach ein Vertrauen da, dass wir wissen, der andere macht es schon und macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Ich fasse für euch nochmal zusammen. Punkt Nummer 1 war die Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten und individuell auch an sich selbst zu arbeiten. Also die Bereitschaft, dass beide die Bereitschaft haben, etwas verändern und etwas zum Positiven entwickeln zu wollen. Und auch daran arbeiten zu wollen. Es ist, dass beide sagen, hey, Zusammensein, Beziehung, das ist auch Arbeit und wir sind bereit, diese Arbeit da reinzustecken. Das zweite, Kommunikation, ne, logisch, redet miteinander, reden, am besten über alles. Die Leute sind oft echt überrascht, was mein Mann alles weiß und was ich alles weiß. Also wir erzählen uns eigentlich echt alles. Das dritte ist Struktur. Wir sind nicht nur ein Liebespaar, wir sind auch ein Familienunternehmen, das einfach rentabel funktionieren muss, sage ich mal. Dann das vierte, Paarzeit und das auch aktiv sich einräumen und irgendwie möglich machen. Das fünfte, wir sind ein gleichberechtigtes Team auf Augenhöhe. Das sechste, wir lassen 5 Grade sein, nenne ich das jetzt einfach mal. So dieses auch mal ein bisschen chillen. Und das siebte, wir haben ein Grundvertrauen und dieselben Grundwerte. So, das ist so einfach ganz individuell für uns. Jetzt, wo ich sage, hey, das sind so diese 7 Essentials, die es braucht. Und guckt mal, ne, ich wollte ja eigentlich 5 für euch machen. Jetzt bin ich bei 7 gelandet. Das ist halt schon auch ein Zusammenspiel. Also man muss da schon irgendwie gucken, dass einiges auch passt und läuft. Und das ist eigentlich auch so der Gedanke hinter dieser Podcast-Folge, dass wir alle nochmal daran erinnert werden, dass eine intakte Beziehung eben kein Selbstläufer ist. Es gibt eh immer gute und schlechte Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh Gott, was habe ich diese Serie als Kind geguckt, ey, mit meiner Mama und mit meinem Bruder. Ja, es gibt gute und schlechte Zeiten, ne? Das Leben ist immer mal holpriger und mal nicht so holprig. Das ist ganz klar. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn beide die Bereitschaft haben zu sagen, hey, komm, wir arbeiten dran, dann kann man echt nochmal viel reißen. Also wenn ihr euch jetzt gerade die Folge anhört und es läuft gerade nicht so prickelnd, ne? Ey, wie oft läuft es bei uns mal nicht so prickelnd? Und dann nimmt man sich einfach mal wieder Zeit. Es ist so, das ist wirklich so, ne? Wie bei einer Blume, bei einer Pflanze. Dann siehst du, shit, ne? Ups, ich hab die Pflanze vergessen. Ja. Dann gibt's Leute, die nehmen die und schmeißen sie gleich auf den Biomüll, sagen, ja, die ist hinüber. Weder mein Mann noch ich sind solche Menschen. Ich stelle mich dann dahin und schaue mir die Pflanze an. Okay, jetzt topft man die erstmal um, dann kriegt die neue Erde. Dann schneidet man halt diese ganzen braunen Blätter ab und so weiter. Das kriegt man schon hin. Kriegt man schon hin. Und das kriegt auch ihr hin. Da will ich euch einfach nochmal drin bestärken und euch Mut zusprechen. Und Optimismus. Genau. War heute ein bisschen unstrukturiert, also zumindest gerade so in meinem Gefühl, denke ich, oh Gott, ne, ich habe so viel gequasselt und über einen Haufen geworfen. Es ist bestimmt auch dem geschuldet, dass einfach meine Tochter hier krank in der Wohnung rumläuft und ständig reingeguckt hat, hier ins, ins Schlafzimmer, aka mein Arbeitszimmer. Und ich echt Schwierigkeiten hatte, mich hier zu konzentrieren. Ich hoffe, ihr habt trotzdem das aus der Folge mit rausziehen können, was für euch gerade relevant ist, was für euch wichtig ist, was euch gerade gut tut, mit dem ihr arbeiten könnt. Ich danke euch von Herzen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr einen Kommentar bei Spotify hinterlasst, wenn ihr mich bewertet, wenn ihr eine Kunde oder einfach nur auf den Stern klickt, ne? Einfach nur 5 Sterne da lasst. Das geht in 3 Sekunden. Das ist so wenig Zeit für euch und das ist so ein riesen Outcome für mich. Geht einfach darum, dass dieser Podcast weiterhin sichtbar ist, dass er gehört wird, damit er weiter bestehen kann. Nächsten Sonntag gibt es im Hi Baby Podcast ein kleines Q&A. Das mache ich ja immer wieder mal, um auch so aus meinem eigenen Thementunnel rauszukommen und mal wieder so ganz querbeet, so einen bunten Blumenstrauß an Themen, die euch gerade beschäftigen, rauszupicken und die zu beantworten. Ich bin schon mega gespannt. Ich freue mich immer total auf diese Q&As, weil sie so oft völlig andere Themen aufgreifen und andere Fragen stellen, die so relevant sind, aber die ich einfach oft nicht so auf dem Schirm habe. Also, das gibt's nächsten Sonntag, Q&A. Ansonsten, für alle, die gerade auch in den Pfingstferien sind, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, ihr lasst es euch gut gehen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist ja auch eins meiner Mottos. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.